Wie verbreitet ist denn Korruption tatsächlich in der Ukraine?
Ja, laut unseren Erhebungen und Korruptionswahrnehmungsindex ist es schon sehr verbreitet. Also das muss man ganz klar sagen. Ukraine ist auf Platz 122 von 180 Ländern weltweit und erreicht bei dieser Bewertung nur 32 Punkten von 100. Daher ist es ein großes Problem. Das Problem ist auch diese systemische Korruption, dass die Politik und Wirtschaft und gerade die Oligarchen auch sehr eng miteinander verzahnt und verflochten sind. Das ist ein bisschen andere Art von Korruption, als was wir bei uns sehen.
Was ist systemische Korruption? Wie kann man das erklären?
Ja, systemische Korruption ist, wenn die Oligarchen sehr viel mitzusagen haben in der Politik. Wir reden ja immer in Deutschland, wenn wir sagen, Lobbyisten haben zu viel Macht auf die politische Entscheidungsfindung, sprechen wir von einzelnen Treffen oder punktuellen Verbindungen. Was wir in Ukraine sehen oder auch in vielen anderen Ländern, wo es systemische Korruption gibt, ist, dass die großen Konzerne oder auch Oligarchen die Politiker überhaupt geholfen haben, durch finanzielle Zuschüsse in die Macht zu kommen. Und dadurch entsteht natürlich eine Dankbarkeitsschuld. Und das sind Interessenkonflikte. Das ist auch der Fall aktuell bei dem Präsidenten Zelensky in Ukraine, weil der ist ja auch durch einen ukrainischen Oligarchen, Ihor Kolomoyskyj, in Macht gekommen. Er ist auch einer der beiden, die angeklagt sind oder noch nicht mal angeklagt in diesem großen Bankkorruptionsfall. Und das sieht man, man kann das nicht ermitteln, weil die Partei von Präsidenten Zelensky weigert, Untersuchungskommission in dieser Sache einzusetzen. Und das ist eine systemische Korruption, wenn die obersten politischen Entscheidungsträger Interessekonflikte haben und nicht tatsächlich diese demokratischen, rechtsstaatlichen Prozesse weiter vorantreiben wollen aufgrund dieser Interessenkonflikte.
Diese Korruption spielt sich also aber letztlich in einer Art Nomenklatura ab. In einer Oberschicht betrifft sie auch die normalen Menschen, sage ich mal?
Ja, und das ist natürlich tatsächlich etwas, wenn man jetzt nochmal auf diese Kandidatenstatus von der EU kommt. Man hat auch gesehen, es ist ganz typisch auch in manchen Ländern, auch leider in Ukraine gewesen, dass Korruption, so eine Alltagskorruption, ganz viel stattfindet. Wenn man einen Pass braucht oder einen Führerschein, muss man stundenlang in einer Warteschlange stehen oder man zahlt dafür, dass man an der Schlange vorbeikommt. Bestechungsgelder an die Beamtinnen und Beamte. Und jetzt aber, seit diesem Assoziierungsabkommen von Ukraine mit der EU 2014, sehen wir, dass da tatsächlich Anreize sind, das anzugehen. Weil das ist ja immer mit der EU. EU kann diesen Prozess an Bedingungen anknüpfen und sagen, dass der Prozess geht nur weiter, wenn ihr tatsächlich gegen Korruption konkret vorgeht. Und hier hat Ukraine viele Erfolge erzielt. Einfach durch Elektronisierung, also Digitalisierung von bestimmten Prozessen. So kann man jetzt zum Beispiel eben Führerschein, Pass nur auch digital beantragen. Und das würde auffallen, wenn da Bestechungsgelder fließen würden, beziehungsweise geht gar nicht. Oder auch andere Prozesse. Teilweise werden auch Einkommensverhältnisse von Beamtinnen und Beamten elektronisch verfasst oder auch Vergabestrukturen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ganz viel auch Fortschritte passiert sind.
Die entscheidende Frage ist natürlich, auch wenn man jetzt mal diese Erfolge berücksichtigt, kann die Ukraine die Korruption grundsätzlich überwinden, um EU-Mitglied zu werden? Was muss sie dafür Ihrer Meinung nach tun?
Was sehr erfreulich ist aus unserer Sicht, es muss dieser weitere Prozess an Antikorruptionsbedingungen geknüpft sein. Das ist sie. Das sind 7 Bedingungen. Und wenn sie nicht erfüllt werden, kann die EU sofort den Kandidatenstatus wieder auf Eis setzen. Und wichtig ist, ganz wichtig, und das ist vielleicht der Unterschied zu Russland, der ja noch schlechter in unser CPI abschneidet, ist, dass wir in Ukraine eine relativ freie Zivilgesellschaft haben. Also es muss so möglich sein, dass die Zivilgesellschaft neben der Regierung den Prozess dort vor Ort verfolgt und auch alarmiert, wenn etwas nicht gut funktioniert. Das sind ja auch jetzt diese 180 zivilgesellschaftliche Organisationen, die eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht haben, dass diesen Kandidatenstatus richtig ist und wichtig für ihre eigene Arbeit. Und es sind auch viele auch Prozesse jetzt in dieser Woche auch in der ukrainischen Parlament natürlich ganz in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit Beschlüsse gefasst worden, neue Institutionen geschaffen. Was wir aber gleichzeitig sehen, also diese zivilgesellschaftliche ist eine wichtige Sache, aber was wir sehen, das sind 5 neue Antikorruptionsinstitutionen geschaffen worden, aber 4 davon haben immer noch keine Leitung. Und daher ist es ganz wichtig, dass diese Beschlüsse jetzt mit Leben gefüllt werden, umgesetzt werden, dass unsere Kollegen bei TI Ukraine oder andere NGOs da aufpassen, erklären, wenn es nicht vorangeht. Und dann gibt es eben immer diese Drohgebärde von der EU, dass es eben der Prozess auch gestoppt werden kann. Deswegen müssen wir ganz nah dranbleiben und schauen, dass die Bedingungen auch tatsächlich erfüllt werden.
Würden Sie insgesamt sagen, dass die Ukraine sich auf einem guten Weg befindet bei der Bekämpfung der Korruption?
Der Anfang ist richtig und der Anfang ist auch schwierig. Bei uns wird manchmal auch gesagt, naja, das sind nur ein paar Punkte, was die Ukraine verbessert hat an Antikorruptionsindex. Aber die Richtungswechsel in unseren Index, das ist der allerschwierigste Part. Und natürlich ist ein langsames Geschäft. Die müssen tatsächlich die Regelungen wirksam werden. Dafür müssen sie sinnvoll umgesetzt werden. Die müssen überprüft werden. Und dann muss die Wirkung oben natürlich, aber eben bei den Menschen auch ankommen. Und erst dann merken wir natürlich in unseren Indizes richtige Erfolge. Und daher müssen wir aufpassen, dass es nicht von den aktuellen Politikern und Politikern abhängt, was da beschlossen wurde, sondern dass es wirklich ein strategisch angelegter Prozess, so eine Partnerschaft zwischen Ukraine und EU und dass wir in der Zivilgesellschaft immer frei sind und ermutigt werden, den Prozess zu kommentieren und auch zu kritisieren. Übrigens nicht nur die Zivilgesellschaft, natürlich die freie Presse genauso.
Macht der Angriffskrieg Russlands diese Arbeit bzw. auch die Bekämpfung der Korruption schwieriger?
Ja, einerseits selbstverständlich, weil da vor Ort natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen nicht nur leiden, sondern sind zum Teil im Krieg. Andererseits natürlich ist es auch eine furchtbare, aber doch eine Chance zu zeigen, warum brauchen wir bestimmte Instrumente der Korruptionsbekämpfung. Wir sehen das zum Beispiel in Deutschland. Wir haben de facto ein Transparenzregister, wo alle Unternehmen erklären müssen, wer sind die wahren Eigentümer, die wirtschaftlich Berechtigten von diesen Unternehmen. Und jetzt, als es darauf ankam, das tatsächlich zu nutzen, damit die Sanktionen umgesetzt werden können, sehen wir, dass die Daten fehlen, dass sie falsch sind, dass da ganz, ganz viele Schlupflöcher genutzt wurden. Und deswegen stehen die Yachten ganz lange bei uns und werden nicht eingefroren, wo Italien auch schon tatsächlich konkrete Maßnahmen gemacht hat und werden tatsächlich auch von den wahren Eigentümern weggefahren. Also wir sind noch nicht weit genug. Jetzt sehen wir das. Und das haben wir ja nächste Woche, Montag, Dienstag, G7-Gipfel in Deutschland. Da sind wir viel in Austausch und sagen, wir brauchen hier, gerade zeigt das dieser aktuelle Krieg, dass wir brauchen stärkere Elemente der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, Korruption. Wir brauchen eine internationale Ebene. Das ist diese internationale Taskforce der Umsetzung der Sanktionen. Das muss bestehen bleiben und nicht nur ad hoc da sein. Globale Standards und eine freie und mutige Zivilgesellschaft.